Der ganze Biblikus steht also unter dieser Überschrift in der Seelsorge Jesu nach dem Johannesevangelium. Und deshalb haben wir keinen fortlaufenden Text, sondern solche Begebenheiten, wo wir erkennen, wie die Jünger in der Seelsorge ihres Meisters sind. Heute Abend über die Gewissheit. Gibt es das? Das soll die Überschrift sein, oder auch missionarisch leben. So können wir es auch formulieren. Missionarisch leben. Wir lesen also Johannes 1, Vers 35 bis zum Schluss. Des anderen Tages stand abermals Johannes und zwei seiner Jünger. Und als er sah Jesum wandeln, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesu nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das ist verdolmetscht, Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer aus den Zweien, die von Johannes hörten und Jesu nachfolgten, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet am ersten seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Welches ist verdolmetscht, der Gesalbte? Und führte ihn zu Jesus. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Das wird verdolmetscht ein Fels. Des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesu, Josefs Sohn von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was? Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und siehe. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, ein rechter Israeliter, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und spricht zu ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres denn das sehen. Und spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Gibt es Gewissheit? Wer aufmerksam die Bibel liest, der macht eine seltsame Entdeckung. Dinge, die dem Menschen furchtbar wichtig sind, die werden in der Bibel als belanglos behandelt. Dagegen werden Ereignisse, die von der Welt nicht beachtet werden, vom Wort Gottes sehr wichtig genommen. Das müssen wir wissen. Im zweiten Jahrtausend vor Christus, da war Ägypten auf der Höhe seiner Kultur. Pyramiden, riesige Tempelruinen und Ausgrabungen geben Zeugnis von einer gewaltigen Kultur. Die Bibel geht großartig darüber weg. Kein Bericht darüber. Dafür beschäftigt sie sich ausführlich mit dem Elternpaar Amram und Jochebed, die im Glauben ihr Kindlein Mose verborgen hielten. Eine Sache, die wiederum von der Welt gar nicht registriert wurde. Was war das für eine Sache, als das römische Weltreich unter dem Kaiser Augustus stand? Die Bibel aber nennt ihn nur mit einem Nebensatz. Zur Zeit des Kaisers Augustus aus. Dagegen berichtet sie ausführlich, dass in einem Stall in Bethlehem ein Knäblein geboren wurde mit Namen Jesus. Aber das hat die Welt nicht beachtet. Freunde, Dinge, die uns Menschen furchtbar wichtig sind, sind vor Gott gar nicht. Es muss also wohl so sein, dass Ereignisse, die die Welt mit Getöse füllen und Herzen erregen, vor Gott keiner Erwähnung wert sind. Das Land der Fußballmeisterschaft jubelt. Die anderen Mannschaften lecken ihre Wunden. So mancher Fan ist ein Häuflein Elend nach einer Niederlage. Zwei maßlos enttäuschte Brasilianer verüben Selbstmord. Sie konnten die Niederlagen ihrer maßlos vergötterten Mannschaft nicht tragen. Ich glaube nicht, dass das vor Gott Belang hat. Als in Sao Paulo ein Hotelgast eine Bemerkung machte über diese Mannschaft, die verloren hatte, da drehte einer der Gäste durch und erschoss diesen Mann. Fußball ist nicht alles. Schon das Sprichwort sagt, wer Geld verliert, hat viel verloren. Wer die Ehre verliert, hat mehr verloren. Wer aber Gott verliert, hat alles verloren. Vielleicht ist die Weltmeisterschaft keiner Erwähnung wert vor Gott. Dass dagegen Geschehnisse, an denen die Welt vorübergeht, in der himmlischen Welt allergrößte Bedeutung haben. Das hat mich also nachdenklich gemacht. Auch bei diesem Geschehen nachdenklich gemacht. Was in der Politikgeschichte mit Schlagzeilen, mit Schlagworten berichtet wird, ist unter Umständen in der himmlischen Welt keiner Erwähnung mehr. Ob jemand im Toto gewonnen hat, ob du einen kleinen oder großen Betrieb hast, Ob das Land den Fußballweltmeister zujubelt, wird vor Gott nicht gewährt. Die Besatzungsprobleme der Zeit, aus der unser Text genommen ist, spielen kaum eine Rolle. Im Blick auf unser Thema wurde mir eine Frage wichtig. Eine Frage. Was gilt als wichtigstes Ereignis? Drei Gedanken dazu. Erste Voraussetzung zu einem missionarischen Leben. Oder die entscheidende Lebensfrage. Das heißt, Voraussetzung zu einem missionarischen Leben oder die entscheidende Lebensfrage. Zweitens, eine gewaltige Gewissheit. Und das Dritte, die Frucht, die herauskommt. So können wir es am besten behalten und vielleicht auch notieren. Erstens, Voraussetzung zu einem missionarischen Leben. Wenn ich es mit einem Wort sagen darf, was die Voraussetzung ist, mit einem Wort, Gottes Land. Gottes Land. Wir schauen in bewegte Tage am Jordan, durch die Reihen, die Johannes den Täufer umgaben, da sehen wir still und unscheinbar Jesus schweigen, fast unbeachtet. Nach dem Bibelwort Jesaja 42, Vers 2, er wird nicht schreien noch rufen. Man wird ihn nicht hören auf der Gasse. Still und unscheinbar. Vorausgesagt, Jesaja 42, Vers 2. Die Welt hat keine Notiz von ihm genommen. Und sein Volk auch nicht. Da kommt der wiederholte Ruf Johannes des Täufers. Der durchdringende Ruf. Siehe, siehe, das ist Gottes Land. Welches der Welt Sünde bringt. Aus der Art, wie dieses Wort vom Täufer gesprochen und alsbald von seinen Jüngern verstanden wurde, können wir entnehmen, dass da ein Gespräch stattgefunden hat, dort am Jordan. Und zwar ein Gespräch über die Sünden, über Buße, über Vergebung, über das Lamm Gottes. Das ist der innerste Kern der Unruhe, einer heiligen Unruhe. Da wurde geredet über Sünde und über Vergebung, über Buße. Wir kommen noch einmal dran. Der Geist Gottes treibt einen Menschen in die Buße. Das Fragen über die Last der Sünden, die Fragen um Seligwerden. Man kann nicht mehr gleichgültig sein über seine Sündenschuld und über das zukünftige Gericht. Die Furcht vor dem Verscherzen des ewigen Heils. Liebe Freunde, es ist bei uns sehr still geworden. Um alles sorgt man sich, nur nicht um das Heil der eigenen Seele. Lass fallen, haben wir gesehen. Lass fallen, was dich so beschwert, was dich so umbringt. Ach, ich schaue aus, ob unter uns nicht das Gespräch angeht über unsere Unheiligkeit. Ob nicht die Frage auftritt nach unserer Seelenseligkeit. Wo ist denn der Mann und die Frau, die mit gebeugtem Herzen ausschauen nach einem Retter? Ich hatte in meiner Jungmännerzeit eine Erzählung sehr beeindruckt, nämlich von dem Parsival. Ein junger Mann, tadelloser Mann, der rein durch seine Jugendzeit gehen wollte. Um jeden Preis. Und an einem Karfreitag, da reitet er in den Wald zu einem Einsiedler. Bindet er sein Pferd fest an einen Baum, dann geht er mit hängendem Kopf auf den Einsiedler zu. Da schreit er es hinaus: Herr, gib mir einen Rat, ich bin ein Mensch, der Sünde hat. Der reine, saubere junge Mann. Ich bin ein Mensch. Was tut der Einsiedler? Sagt ihm kein Wort. Nimmt ihn am Arm, führt ihn in seine Klause und stellt ihn vor ein großes Kreuz. Und lässt den jungen Parsival stehen vor dem Kreuz und tut. Ein Mensch, der Sünde hat. Da gibt's nur einen Weg zum Kreuz. Ach, wir könnten jetzt fragen, ist die Frau hier die Sünde? Der Mann hier, der Sünde hat? Oder sind wir zu geistlich geworden? Brauchen wir das gar nicht mehr? Wie soll es dann zur Heiligung gehen? Oder verstecken wir uns hinter der Sünde der anderen? Wird uns nichts nützen? Suchen wir allein fertig zu werden? Wie soll dann hier die Lammesbotschaft verkündigt werden? Freunde, da ist gar keine Voraussetzung für eine Lammesbotschaft. Wenn ich allein fertig werde. Es ist gar kein Boden da. Oder wo wollen wir denn mit unserer Sünde hin? Da steht ein Wort, das uns aufhorchen lässt. Von einem Gott, der die Welt trägt. Der Welt Sünde trägt. Dass Gott Sünde richtet und schlägt, das hat der Teufel mächtig verkündet. Buße, aufgefordert zur Buße. Der wird seine Tenne fegen. Er wird die Wurfschaufel in der Hand haben, die Spreu vom Weizen scheiden. Die Ast ist den Bäumen an die Wurzel gelegt. Botschaften Johannes des Täufers. Dass Gott Sünde schlägt, das wissen auch die Heiden von ihren Göttern. Dass sie rächen und schlagen, und dann leben sie in Angst und tun alles, um Götzen gnädig zu stimmen. Das ist Weltweisheit. Dem Täufer ist aber noch eine andere Erkenntnis aufgegangen, die ihn und die umstehenden Männer überrascht, dass Gott Sünde kennt. Nicht, dass Gott Sünde schlägt. Die geben das zu. Siehe, das ist Gottes Lamm. Ein Lamm sieht er. Ein Schlachttier, das beim Opfer herhalten muss. Der Finger zeigt auf den Menschen, der Jesus heißt. Wir wollen jetzt mal aufschlagen Jesaja 53, Vers 7. Jesaja 53, Vers 7, das hat aufs Lesen.
Als er der Mann war, blieb er doch durch und hat einen Mutzen auf, wie ein Lamm, das Geschlecht sein geführt hat. Und wie ein Tag, das verstummt für seine Schwere, hat er seinen Mund nicht auf.
So, das Lamm in Jesaja. Dann 1. Petrus 1, Vers 19. Sollen wir auch aufschlagen. 1. Petrus Brief. Kapitel 1, Vers 19.
Sondern mit dem vollen Blut Christi, als einen Urschuldigen, die Sünde verzeihen.
Das ist das Lamm, siehe! Das ist das Lamm. Dann Offenbarung 7, Vers 14.
Und ich sprach zu dem Herrn, zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind, die gekommen sind, weil ich ohne Priester bin. Und habe ihre Kleider gewaschen und habe ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes.
Wo haben sie ihre Kleider hell gemacht? Im Blut des Lammes. Freunde, merken wir, der Herr will heute mit uns reden, seelsorgerlich. Über dein Leben und über das Lamm, das heute noch trägt. Der 13-jährige Friedemann, der weint abends, als er zu Bett ging. Wenn ich heute Nacht sterbe, bin ich verloren. Er braucht das Opferlamm. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Freunde, gewaltige Ereignisse erfüllen die Welt und verrauschen. Ein Ereignis aber bleibt in Ewigkeit. Das Lamm trägt deine Sünden und nicht nur die deinen, sondern der ganzen Welt. So beginnt das Leben ein missionarisches Leben. Mit dem Lamm. Das lernen wir aus dieser Seelsorge unseres Heilandes. Zweitens. Wir haben gefunden oder eine gewaltige Gewissheit. Nicht ohne Wirkung blieb diese Botschaft. Wie ein Magnet das Eisen anzieht, so zieht er die heilsverlangenden Seelen an sich. Nicht drängend, sondern wachend. Das ist das zweite große Ereignis. Zwei Johannesjünger folgten ihm von ferne, unscheinbar. Meister, wo bist du zur Herberge? Aus dieser Geschichte können wir lernen, wie man findet. Da liegt doch eine ganze Welt von Sehnsucht in dieser einen Frage, Meister, wo bist du zur Herberge? Meister, gibt es auch für uns Frieden? Darf auch ich kommen? Meister, darf ich wiederkommen? Mit derselben Schuld. Kann noch einmal alles gut werden in meinem Leben. Oh, das ist ein Geheimnis, um das Ziehen des Vaters zum Sohn. Das Ziehen in unser Herz. Merken wir noch etwas von diesem Gnadenzug, von diesem Heilandszug. Solches tut der Herr zwei oder dreimal, dass er deine Seele herumhole, steht im Büchlein Hiob. Nun hören, sie sahen, sie hörten, sie folgten. Das Wort vom Lamm rumort. Fragen machen auf. Unruhe kommt ins Herz. Gottes Geist arbeitet richtend und rettend. Durch Irrungen, durch Wirrungen, durch Sündenberge und Bollwerke der Selbstgerechtigkeit bricht dann der Geist Gottes hindurch. Und dann schaut der Mensch aus mit der Frage, weiß denn niemand eine Quelle, die den Durst des Herzens stillt? Und den Schmutz der Sündenfälle ganz von meiner Seele wäscht. Lass mich ganz einfach sagen. Wenn mich jemand fragt in der Seelsorge, meine Sünden sind so, wer bei mir, sie stehen so im Vordergrund. Was soll ich diesen Menschen antworten? Komm, wir wollen deine Sünden aufs Lamm legen. Ganz einfach. Und das hat Ewigkeitsbedeutung. In Jesaja 48, Vers 22 steht, die Gottlosen haben nicht Friede. Das hat Ewigkeitsbedeutung. Nicht Friede. Wenn heute Abend eins hier ist und aufsieht und die Seele es fasst im Glauben, er trägt meine Schuld. Ist das eine wunderbare Gewissheit? Da kommt ein Soldat nach dem Krieg nach Hause und trägt sein eisernes Kreuz erster Klasse. Sein Freund zeigt auf dieses eiserne Kreuz und sagt, du hast Auszeichnung bekommen. Da sagt er, ja, aber in meines Herzens Grunde, dein Name und Kreuz allein funkelt als Zeit und Stunde, darauf will ich predigen. Das eiserne Kreuz. sondern das Kreuz in meinem Herzen. Kreuz Jesu Christi. Oh, da bricht ein Jubel auf im Herzen. Wir haben gefunden, weil ich mir das so sagen könnte, dass da ein Jubel drin lag. Ich habe gefunden. Noch anders gefunden, Freunde. Ich bin gefunden von dem, der mich gesucht hat. So beginnt die Seelsorge Jesu. Gesucht haben wir nach Frieden, nach Freiheit, nach Erlösung. Und dann traf uns der Heilungsblick. Und die Frage, was suchen wir? Und dann durften wir finden. Was durften wir dann finden? Das. Vergebung, Frieden, ein Vaterherz, eine Heimat, einen offenen Himmel, in Ewigkeit das Wichtigste. Der Gottesmann Biebiger, der berichtet von einem Mädchen, das nicht das Heil ergreifen konnte, an die Vergebung der Schuld nicht glauben konnte. Da fragte er das Mädchen, wenn Christus ihnen sagen würde, deine Sünden sind vergeben. Alles vollbracht. Was würde sie dann antworten? Da sitzt das Mädchen. Eine Pause entsteht. Dann sagt sie unter Tränen, danke. Danke. Gewissheit, gibt es das? Ja? Da stehen zwei Männer beim Täufer, als der sein Zeugnis sagt. Der eine war Andreas, der andere sagt seinen Namen nicht. Als der Schreiber ist, der Johannes. Er, der das berichtet. Sie fangen an, hinter Jesu herzulaufen. Was suchen wir? Keine Antwort. Ist auch eine. Sie suchen Seelsorge Jesu. Sie blieben bei ihm. Oh, da wäre ich gern dabei gewesen. Sie blieben den Tag bei ihm. Liebe Freunde, da hat ein Gespräch stattgefunden. Für Zeit und Ewigkeit. Das Dritte, die Frucht, die herauskommt. Diese Botschaft kann nicht allein bleiben. Ich muss sie weitersagen, von Bruder zu Bruder, von Schwester zu Schwester. Von Mann zu Mann, von Mensch zu Mensch, weitersagen. Wir haben gefunden. Woher wisst ihr denn das? Woher? Auch wenn es eine kleine Schar ist, ich habe gefunden, wir haben gefunden. Und da bricht der Jubel durch, gesucht. Er hat mich gesucht und gefunden. Andreas, Philippus, Nathanael, am anderen Tag schon eine Schar. Wer kann denn missionarisch leben werden? Es war um die 10. Stunde. Eher müsste man den Geburtstag vergessen, als die Stunden, wo der Herr uns gefunden hat. Nathanael, eine Erscheinung, die sehr mit uns verwandt ist. Ein echter Israelit, kein Namen Israelit. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 6, es sind nicht alle Israeliten, die von Israel sind. Es sind nicht alle Christen, die sich so nennen. Er war in die Bußbewegung des Johannes hineingezogen, lernbegierig, ein Forscher in Gottes Wort. Aber ihn, Jesus, haben sie nicht erkannt. Aber er hat sie erkannt. War noch blind wie hinter einem Vorhang. Aber er hat sie erkannt. Da du noch unter dem Feigenbaum warst. So kam die Botschaft des Philippus. Wir, nicht mehr allein, gemeinsam, etwas von dem Dynamit Gottes, von der Kraft Gottes, der ehrliche Zweifel. Da können wir für unsere missionarische Arbeit lernen. Die Tatsache, wenn es in die Jesus-Nachfolge geht, kommt Anstößiges. Josef Sohn von Nazareth, anstößig. Und der Philippus lässt nicht locker, der lässt nicht locker. Komm und sieh es. Hatten wir eine junge Männerfreizeit hier. Und da sagt ein junger Mann ein Zeugnis. Und das sagt er unter anderem, der Hans hat einfach nicht locker gelassen. Einfach nicht locker gelassen. Der Philippus hat einfach nicht locker gelassen. Wir geben zu bald auf. Die Botschaft zu sagen, weiter zu sagen, missionarisch zu sein. Der Philippus hat nicht gesagt, oh, mit dem ist nichts anzufangen. Komm, kann ich alles probieren. Er ließ mich locker. Denn der glückliche Kinder, der Herzenskindliche gibt ihm einen Beweis seiner Kraft und Allwissenheit. Da sehen wir Seelsorge Jesu. Sah ich dich doch, da du unter dem Feigenbaum warst. Was tat er denn doch? An dem Ort des Alleinseins. Wir lesen nicht, was er tat. Aber ich will es einmal so sagen. Er ließ beten seine Bibel. Dort unter dem Feigenbaum schüttet er das Herz aus. Dort redet er über seine Sünde. Und dieser Nathanael hat nicht mit der Gegenwart Gottes gerechnet, nicht bewusst, dass all mein Denken, all mein Leben, all mein Schaffen, mein Handeln, mein Streiten, mein Dienen, alles geschieht unter seinen Augen. Damit hat er nicht gerechnet. Wir sollten es uns einhämmern. Gott ist gegenwärtig. die Buße. Herr, du kennst mich. Ein herrliches Bekenntnis, du bist Gottes Sohn, der König von Israel. Nichts zusammenfassen. Was wäre gewesen, wenn Philippus geschwiegen hätte? Wenn Philippus nicht hartnäckig geblieben wäre? Ein Beispiel, das sind Menschen von einer Lawine verschüttet. Und da kam in der Zeitung, wie die Kameraden angefangen haben, mit letzter Kraft sie herauszuschaufeln. Und da las man am nächsten Tag unter der Überschrift, so etwas nennt man Kameradschaft. Da hält ein Mann die Zeitung seinem Nachbar hin und sagt, das ist Kameradschaft. Und der hat nicht gemerkt, dass neben ihm einer geht, der unter der Last seiner Sünde fast erstickt. Und vielleicht wartet er sehnlichst, dass ihm jemand herausschaut. Missionarischen Dienst tun kann nur, kann man nicht nebenher. Jugendarbeit kann man nicht im Vorbeigehen tun. Kann man nicht. Und missionarische Arbeit kann man auch nicht im Vorbeigehen tun. Zu schwer sind die Bindungen, die Versuchungen, die Lüste und Sorgen der Menschen. Es bedarf Ausdauer, es bedarf Hingabe. An jenem Tag, als Johannes sein Christuszeugnis ausruft und auf Jesus weist, da stehen zwei Männer. Der eine Andreas, der andere Johannes. Die laufen hinter Jesu her. Die beiden haben Brüder. Dann ruft Jesus den Philippus. Und er hat Nachbarn und sagt auch dem Freund, dass wir haben gefunden. Und noch hört's nicht auf. Es ist das größte Ereignis, dass ein Schar Menschen da ist, die die Botschaft gehört haben. Wir. Das ist Gott. Unter tausend frohen Stunden, die im Leben nicht gefunden, blieb nur eine mir getreu. Eine, wo in vielen Schmerzen ich erfuhr, in meinem Herzen wäre für mich gestorben.